froh, dass wir dieses Thema einfach diskutieren. Und das Thema ist eben, was ist die Intelligenz? Ich würde sagen, unter der Perspektive in erster Linie, wie wir das Wort Intelligenz als Adjektiv benutzen. Das heißt, ich glaube, das ist besser, als wenn wir als Substantiv dann definieren würden. Das heißt, wenn wir sagen, das war intelligent, das war eine intelligente Tat, dass der Mensch ist intelligent und so. Und ob wir so etwas wirklich quantifizieren können, ja, was wäre die, also kann die Maschine intelligent sein, ist im Grunde die Frage, kann man sich einen Quantifizierungsalgorithmus vorstellen, von dem wir sagen können, ja, also diese Quantifizierung der Intelligenz überzeugt uns irgendwie, ja, das ist sozusagen eine Annäherung an die Vorstellung, qualitative Vorstellung, die wir von der Intelligenz haben. Also ob das überhaupt möglich ist, seine Quantifizierung in dem Fall, das ist eine Frage.
Was mich bei all diesen Diskussionen immer total wundert, ist irgendwie, dass diese Menschen, die solche sich über künstliche Intelligenz zu äußern, eigentlich immer die ganzen außersinnlichen Fähigkeiten der Menschen, also damit überhaupt nicht in Betracht ziehen. Also es geht immer bloß um Synapsen und Verstand und Intelligenz. Aber Dinge bei uns, die wir auch noch nicht so geklärt haben, wo sie denn physikalisch wirklich sitzen, wie halt diese außersinnlichen Wahrnehmungen oder telepathischen, telekinetischen Fähigkeiten oder so, die werden überhaupt nicht in Betracht gezogen, aber dabei kann man ja nicht leugnen, dass sie da sind. Und das sollte doch eigentlich auch die Frage sein, inwieweit gehört das zu uns, und wenn wir wirklich Maschinen entwickeln wollen, die uns irgendwie ähnlich werden, müssen wir das nicht auch mit in Betracht ziehen und müssen wir nicht erstmal unser volles eigenes Potenzial erschöpfen, bevor wir überhaupt an Maschinen rangehen können, die dann irgendwie uns ersetzen sollen oder so.
Naja, aber über sinnliche Geschichten, da kann man zwei Fragen stellen. Ja? Erstens ist die Frage, ob sie uns helfen, im Leben durchzukommen. Wenn ja, dann wäre es intelligent, sie irgendwie abzurufen. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Ich meine, das ist das eine. Das andere ist, ob es so etwas wie eine übersinnliche Welt gibt, wo wir uns gerne aufhalten würden, ja, zum Beispiel im Paradies. Dann könnte man sagen, es ist wenig intelligent, hier im Leben über die Runde zu kommen, als es viel intelligenter ist, zum Beispiel längere Zeit bzw. Ewigkeit im Paradies aufzuhalten. Das ist so klassische platonische Ansicht, dass im Grunde, wenn man erfolgreich das Leben lebt, dann ist es so vielleicht paar Jahre, ja? Und viel besser darüber nachzudenken, wenn man längere Zeit eben in der übersinnlichen Welt zurechtkommt. Aber sicherlich beide. Wie gesagt, wir beginnen mit Aufklärung, diese ganze Diskussion. Die Aufklärung leugnet beides. Die Aufklärung würde sagen, übersinnliche Kräfte helfen uns im Leben nicht und es ist nicht intelligent, mit Paradies zu rechnen. Also das ist sicherlich eine Festlegung. Ja. Ich würde sagen, es ist eine Festlegung, die damals ganz ziemlich revolutionär war. Aber heute, glaube ich, scheint fast selbstverständlich zu sein, oder? Zumindest. Aber es ist eine Festlegung, ja, da haben Sie recht, es ist eine Festlegung. Aber ich denke, das ist eine Festlegung, die schon viel, viel früher kommt als die Diskussion überhaupt. Wenn man sicherlich mit Paradies rechnen kann, ist es wenig intelligent, diese Aufgaben zu lösen, die in IQ zum Beispiel da zu treffen sind. Ich muss gestehen, ich habe sie nicht gelöst, dass mir angeboten war, sie zu lösen, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Ja, ich muss sagen, da war so langweilig, darüber nachzudenken, wie man, ich weiß nicht, was tut, ja. Das war irgendwie, das schien mir keine richtige Lebensaufgabe zu sein. Und wirklich nicht das Problem, das mich sonst interessieren würde. Und noch, man musste sich sehr konzentrieren auf der Aufgabe. Ich mache überhaupt die Situation der Prüfungen nicht. Ja. Generell. Nein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die alle gelesen und irgendwie habe ich das nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil ich auch denke, dass die eigentlichen Aufgaben andere sind. Aber das ist so ein subjektives Gefühl, ich weiß es nicht. Ob es intelligent ist, so zu denken. Ja? Das ist eben das Problem. Ja? Ist es intelligent zu denken, dass die eigentlichen Aufgaben andere sind? Oder ist es...
Halt ich würde eher fragen, irgendwie, also wem nutzt diese Zuschreibung überhaupt? Also ich finde, das ist der Punkt, wo man eher ansetzen müsste. Welche? Also nicht, wann ist irgendwas intelligent, sondern wem nutzt konkret die Zuschreibung?
Die Zuschreibung,
also ich meine, wer hat Nutzen davon? Weil da lassen sich ja viel eher Sachen ablesen, also ich meine, in unserer Gesellschaft auch. Also ich meine, das ist ja, wird ja konkret angewendet oder so, das ist ja nichts, worüber nur nachgedacht wird oder so, sondern das, da wird ja irgendwie Selektion betrieben anhand solcher Zuschreibungen.
Das ist ganz klar, aber ich denke, dass das hat sicherlich mit einer gewissen Berechenbarkeit zu tun. Das heißt, sehen Sie, der Mensch, der ganz klare Ziele hat im Sinne des Überlebens, des effektiven Überlebens und Selbsterhaltung, der ist berechenbar. Auf ihn kann man bauen. Wenn man zum Beispiel sehr viele Hollywood-Filme, B-Movies, ja, gesehen hat, und habe sehr viel gesehen, dann ist es sehr interessant, da gibt es ja so viele Helden, die so 100 Menschen umgebracht haben, ich weiß nicht, inklusive ihrer eigenen Eltern oder so, das war auch ein paar Mal der Fall und so, aber im Endeffekt so nette Kerle waren, ja. Und im Endeffekt haben alle gesagt, naja gut, das war eben so ein schwieriger Fall, ja. Da war es eine schwierige Entscheidung, aber er musste schon überleben, ja, und so. Allerdings, wer überhaupt keine Gnade bekommen hat, in keinem amerikanischen Film, den ich je gesehen habe, das ist ein Idealist. Also jemand, der nicht aus nachvollziehbaren Gründen der Selbsterhaltung, sondern aus ephemeren Pseudogründen, ideologischen Gründen gehandelt hat, weil so ein Mensch ist unberechenbar. Man kann, wenn ich einen anderen Menschen sehe, ich kann schon mehr oder weniger ausrechnen, wenn ich intelligent bin, ja, welche Interessen er effektiv vertritt. Ja? Und dann kann ich ja sehen, was für ihn gut ist, kann ich sehen, was er akzeptieren kann, was er akzeptieren kann. Ich kann zu einem Kompromiss kommen. Ich kann aber mit einem ideologischen Spinner sozusagen zu keinem Kompromiss kommen, weil er hat Ziele, die ich einfach nicht verstehe. Ja, ich kann mit ihm nicht rechnen. Das ist mir unklar. Das ist wie die amerikanische Initiative im Nahen Osten. Ja, in dem Moment, an dem plötzlich Tempelberg in Frage kam, ja, man hat gesagt, nein, da kann man nicht mehr verwandeln, ja, weil die Interessen sind nicht mehr da. Ja. Das sind irrationale Vorstellungen, die kann man nicht in Betracht ziehen. Ja. Da muss man die fehlenden Bemühungen einfach einstellen. Ja. Das ist kein rationaler Dialog mehr möglich. Heißt, wer der Mensch, der nur egoistisch ist und nur auch wenn er alle anderen umbringt und wenn er alle anderen betrügt und so weiter, also das alles mit eingerechnet, ist der angenehmste für die Gesellschaft. Weil die Gesellschaft versteht, was er meint und worauf er hinaus will. Ja, und kann ihn sozusagen von Anfang an in ein gewisses Kalkül einbeziehen. Irgendwelche Idealist, der irgendwelche Ziele hat, die andere nicht verstehen, ist unberechenbar und damit a priori gefährlich. Auch wenn er das gut meint. Ja, so. Er ist für die Gesellschaft im Ganzen inakzeptabel. Und so denke ich, dass intelligent zu sein, das heißt, im Sinne des aufgeklärten Egoismus zu handeln, ist eine Zuschreibung, die den Menschen zu vollwertigen Mitglied unserer Gesellschaft macht, weil es uns nahelegt, was von ihnen überhaupt zu erwarten ist. Und das ist, glaube ich, das, was man von anderen Menschen eigentlich erwartet, ja? dass man weiß, worauf sich hinaus hat.
In letzter Konsequenz würde das aber bedeuten, dass wenn jetzt alle Menschen sagten, ich will jetzt beweisen, dass ich intelligent bin, dass eine Ansammlung von, was weiß ich, 6 Milliarden anarchischen Individuen wäre. Jeder müsste irgendeine Form der Nichtzurechenbarkeit für sich kultivieren.
Ganz im Gegenteil. Der Egoist und der Überlebenskünstler ist absolut berechenbar. Ja, schauen Sie, zum Beispiel, ich fahre im dichten Verkehr durch die Straßen. Im Grunde, es ist ein Wunder, dass Millionen von Menschen nicht ausrasten, bei Rot aufhalten, bei Grün weiterfahren und so weiter. Da hat schon Nietzsche recht, ja, es mussten Jahrhunderte des Terrors, der Enttäuschung, Desillusionierung, innerer Verzweiflung, ja, und so, viele Aufgaben der eigenen Persönlichkeit hinter diesen Menschen sein, dass sie alle gleich bei Rot aufhalten und alle gleich bei Grün weiterfahren. Ja. Und zwar, ich gehe automatisch davon aus, dass alle meine anderen Menschen genauso enttäuscht vom Leben, genauso unfähig zu eigenen Entscheidungen, genauso passiv, genauso regelförmig handeln. Ja? Und es ist in der Tat meistens so. Ja, das heißt, die Gesellschaft, die nach bestimmten Regeln ihr Vorteil sucht, ist gleichzeitig die verlechteste unter allen Gesellschaften. Was sind die Menschen, die bei Grün weiterfahren, bei Rot stehen? Das sind keine Anarchisten. Anarchisten sind Idealisten, die eine idealistische, anarchistische Philosophie folgen. Ja, die realen Überlebenskünstler, die folgen den Regeln. Das ist ganz klar. Was sonst ist gefährlich?
Mir war noch im Hinterkopf diese Definition, die wir noch vor Weihnachten hatten. Sie meinten, naja, im Prinzip ist der die Maschine, der seine Handlung so hat, dass sie reproduzierbar wird. Mhm. Und im weiteren Sinn wäre der die intelligentere Maschine, der seine Handlung nicht vorhersehbar hat. Und wenn ich in einer ja, schon egozentrischen Zuspitzung jetzt sage, ich möchte aber nicht diese trivialen Maschinen sein, dann wäre die Konsequenz tatsächlich, dass ich auf irgendeine Weise anarchistisch bin. Und auch wenn ich jetzt sehen kann, hier in diesem Raum sind alle von diesem Anarchismus, Egoismus angesteckt. Selbst wenn ich das weiß, kann ich ja die Reaktion von niemandem einschätzen. Also jetzt kann es sein, sie stehen auf, nehmen das Bein und das weiß ich dann nicht. Damit könnte ich überhaupt nicht mehr umgehen. Und
nein.
Das wäre aber die Freiheit, die ich meinte, mir dann zubilligen zu können.
Ja, aber sehen Sie, das ist so und auch nicht. Ja, sehen Sie, es ist nicht besonders intelligent, im Rahmen eines Seminars jemanden mit Hammer umzubringen. Da kommt die Polizei und so. Und das ist Ding nicht.
Das ist die Frage.
Ja, schon. Ja. Das dient eindeutig nicht, also unter keinen Umständen, der Selbsterhaltungsstrategie. Allerdings stellen wir uns vor, eine Situation, wie sie in solchen Filmen, aber auch im realen Kriegszustand, ja, auftritt. Das heißt, die Menschen finden sich wieder in einem rechtslosen Zustand. Ja, in einem Zustand, zum Beispiel dass in einem Dschungel, ja, ich war auf der Schatzsuche, ja, sagen wir so. Was ist das rationale Verhalten da? Ohne jede Frage, ist das der, den Ball zu nehmen und den Hammer und den anderen umzubringen, damit er auch nicht diesen Schatz bekommt. Und so wie wir sehen, gerade die positiven Helden verhalten sich eben so letztendlich, ja, etwa in einem entsprechenden Film. Negative auch. Deswegen sind sie auch alle berechenbar. Das heißt, man ist berechenbar, wenn man in einem gesetzlich legitimierten Raum, geregelten Raum sich regelmäßig verhält und in einem gesetzlosen Raum eben gesetzlos. Was man, was komisch wirkt, übrigens, ja, das sind ja immer komische Figuren, ja, nicht wahr? Die in einem gesetzlosen Rahmen plötzlich versuchen, gesetzmäßig zu handeln. Ja? Das sind immer komische Figuren im Western, ja, nicht wahr? Irgendwelche Engländer, ja, die quasi. Aber dann verstehen diese Engländer, wo es lang geht, er nimmt seine Waffen und erschießt alle, ja, die er trifft. Und dann ist er schon sozusagen sozialisiert. Ja, nicht wahr? Das heißt, man muss ja, der intelligente Mensch verhält sich so, wie die Bedingungen sind, unter denen er agieren muss. Und dann muss er schon unterscheiden. Ja, das ist dazu gehört auch Intelligenz. Wo ist der gesetzmäßigere Raum, was ist nicht gesetzmäßiger Raum? Das Problem bei Kurzweil ist sicherlich, dass er aus einer Vision, einer Gesellschaft ausgeht, die völlig geregelt ist. Ja? Da zieht zum Beispiel die Möglichkeit eines Verbrechens überhaupt nicht in Betracht. Ja? Da kommt diese Möglichkeit im Buch, glaube ich, niemals auf. Ja? Ich weiß nicht, ich habe das Buch gelesen, haben Sie auch nicht bemerkt. Ja? Also da, die Möglichkeit, obwohl die Hackers und so weiter, alle möglichen auch Geschichten mit Computerkriminalität wohl bekannt sind, also, da erwähnt das nicht.
Dann geht ja davon aus, dass man sich dann im virtuellen Raum richtig ausgeben hat und dann eigentlich keine Personen mehr zu Schaden kommen, weil man ja da Simulanten Agenten hat. Also er geht da richtig so ganz aktiv diese marktwirtschaftliche Schiene, dass dann einfach ein Angebot geschaffen wird, um diese Menschen halt so veranlagt sind, dann auch noch zu befriedigen.
Und ja, ja. So
sind, ja, aber es wird ja immer praktisch aber auch die Situation geschaffen, wo man sowas versucht zu, wie sagt man, dagegen anzukämpfen, also in dem gleichen Moment.
Naja gut, aber Markt ist ja vor allem in diesem Bereich nicht so richtig geregelt. Das heißt, was ist Markt? Macht ich sozusagen einen Kampf oder eine Konkurrenz unter sehr klar definierten Regeln. Aber diese Regeln sind gerade in diesem Bereich, im virtuellen Bereich, nicht so besonders gut definiert und es gibt einen gesetzlosen Raum, ja, das sieht ja Kurzweil auch nicht, ja, dass man eigentlich so viel machen kann auf krummen Wegen und macht ja auch. Ja, und je weiter sich dieser virtuelle Raum entwickelt, desto mehr Verbrechen im Grunde muss man erwarten, ja, wenn man so, gerade wenn man rational denkt. Ja, weil da ist der Regelwerk, kann nicht so schnell geschaffen werden, wie diese explosionartige, von ihm beschriebene, wenn es wirklich so geht, wie er das beschreibt, dann ist die Entwicklung explosionsartig, ja, fast exponentiell. Ja. Und bei einer exponentiellen Entwicklung des virtuellen Raums, wir können die Gesetze, die diese Entwicklung regeln, überhaupt rechtzeitig angeführt werden. Das ist gar nicht möglich. Und das bedeutet, dass das potenzielle Raum für Verbrechen ist, ja, in erster Linie. Und das zieht er überhaupt nicht in Betracht. Ja. Das sieht diese Dimension überhaupt nicht. Aber das Verbrechen in dieser Situation ist ja ein Teil der Lebensstrategie. Ja. Das ist im Sinne der Intelligenz, wenn ich die Chance habe, viel Geld zu bekommen oder andere Computer umzubringen oder ich weiß nicht was und ihre Daten aufzuschöpfen, was auch immer, und das nicht tue und es gibt keine Regeln und keine Strafe, die das verhindern können und ich das nicht tue, das ist einfach nicht intelligent.
Ja, gerade bei so Versicherungsmechanismen wie die Kodierung, das ist ja einfach ein Kreislauf, der dafür mal abgedatet wird. Und es ist ja keine Lösung in Sicht. Das ist praktisch ein unendlicher Prozess, also eine Steigerung des Codes. Die Bits werden immer länger. Aber die Sicherheit steigt eigentlich gar nicht, weil jeder aufrüstet.
Ja, eben. Und sicherlich, und bei ihm ist es ein bisschen Intelligenz, spaltet sich der Begriff. Auf der einen Seite ist für ihn Intelligenz einfach die Fähigkeit, mathematische Aufgaben schnell zu lösen, ja, sagen wir so. Und dann ist okay, dann können die Computer das ganz gut tun. Aber wenn er dann den nächsten Schritt, aber wenn er sagt, die Menschen können abgebildet werden im Computer, ja, dann macht er den nächsten Schritt, dann müssen diese Computer selbstständig funktionieren, also nicht die Aufgaben zu lösen, die ihnen die Menschen von außen gestellt haben, im Rahmen ihrer menschlichen Strategien, ja, sondern sie müssen ihre Aufgabe selbst stellen, sie müssen die Aufgabe nicht nur lösen, sondern selbst stellen. Und das ist das Problem. Wie stellt man sich eine Aufgabe? Und warum stellt man sich eine Aufgabe? Das ist die Frage, die ja gar nicht da auftaucht. Im Grunde, unsere Intelligenz besteht nicht darin, dass wir die besten Lösungen für unsere Aufgaben anbieten, sondern welche Aufgaben wir uns stellen. Ja, zum Beispiel, ich stelle mir die Frage, soll ich nach Wien gehen oder nicht? Ja, das heißt, soll ich mir diese Art Aufgabe stellen oder diese Aufgabe, die ich leicht lösen kann? Das ist gar kein Problem. Das ist mir klar geworden. Aber soll ich mich beschäftigen langfristig mit dieser Art Aufgabe? Oder wäre es intelligenter, mir eine andere Aufgabe zu stellen und mit Lösung dieser anderen Aufgabe zu beschäftigen? Ja? Das heißt, die Frage, welche Aufgabe man sich stellt, ist viel wichtiger als die Frage, wie man diese Aufgabe löst. Wenn man aber diese Frage sich stellt, also die Frage nicht nach der Lösung, sondern nach der richtigen Aufgabe, dann fragt man sich auch im Sinne der Selbsterhaltung. Zum Beispiel, wenn man Wiener Intrigen 4 Jahre auseinandersetzt, überlebt man das oder nicht? Ja? Das ist auch so eine Frage, der man sich nicht entziehen kann. Ja? Das heißt, man hat immer einen Horizont der Fragestellungen, die ja letztendlich unsere menschlichen Ressourcen und unsere Strategien ansprechen. Ja? Die aktivieren die Frage, was will ich insgesamt machen, in welcher Reihenfolge, ja? Was ist meine optimale Strategie insgesamt. Er stellt sich überhaupt nicht die Frage danach, woher Computer zunächst einmal die Aufgaben bekommen, die dann so effektiv und schnell lösen. Ja? Und da, ja.
Ich glaube, das ist in diesem Fall eigentlich schon sehr konsequent, denn wenn ich frage nach der Aufgabe, dann kann ich auch anfangen zu fragen, wie gehe ich mit Fragen um, die ich mir über Aufgaben stelle. Und ich komme in die nächste Ebene. Ja. Die nächste. Also ich sitze da und überlege und überlege und überlege, aber ich sage dir, nein, schnell entscheiden, wir müssen, jetzt machen wir das.
Ja, ja, aber das Problem ist, dass...
Eigentlich darf ich nicht nachdenken.
Ja, ja, nee. Ja, bist du in einem gewissen Grad nicht. Das ist der Punkt eben, das ist der Punkt mit der Endlichkeit. Ja, warum die Menschen zu einer Aufgabe überhaupt kommen, das ist die Frage. Die kommen eben durch diese Knappheit ihrer Lebensressourcen und ihrer Zeitressourcen. Das heißt, erstens habe ich die Aufgabe zu überleben. Ja, das ist Selbsterhaltungstrieb. Auf der anderen Seite aber ist diese Aufgabe nicht lösbar, weil ich sowieso sterbe. Ja, wir leben in einer Situation einer unmöglichen Aufgabe. Da diese Aufgabe grundsätzlich unmöglich ist, gibt es immer nur eine zweitbeste Lösung. Ja. Das heißt, die Tatsache, dass wir zwar nach Überleben streben, aber de facto immer sterben, entlastet uns von der Suche nach der besten Lösung. Wir nehmen nur zweitbeste, ja? Oder drittbeste, wie auch immer, weil zweitbeste Lösung ist nicht geboren zu sein, was auch immer. Ja? Nicht mal der erstbeste nicht geboren zu sein. Zweitbeste gleich zu sterben, ja, oder so ungefähr. Also drittbeste Lösung ist zu überleben, ja, sagen wir so. Ja, nach dieser. Wir stellen uns immer drittbeste Lösung, suchen nach der drittbesten Lösung. Und die bietet sich. Die bietet sich durch diese Knappheit der Zeit, die uns für die Überlegung zur Verfügung stellt. Das ist schon richtig. Also wenn ich die Frage stelle, Bearbeitung einer Information in einem begrenzten Zeitraum, ja, also diese Quantifizierung, da ist auf dem Punkt richtig schon. Kann man schon sagen, dass bis zu einem gewissen Grad hat Kurzweil recht. Also an dem Augenblick, an dem ich sage, ja, ich habe knappe Zeit und ich habe bestimmte Aufgaben, ich habe bestimmte Masse an Daten, die bearbeite ich in dieser kurzen Zeit und komme zu einem vielleicht nicht der besten, aber doch zu einem Schluss. Ja? Und dann bin ich halt intelligent, wenn dieser Schluss mehr oder weniger effektiv mich trägt. Ja, nur, die Frage nach der Aufgabe stellt sich, wie gesagt, nur und kann sich anders nicht stellen. Ich sehe einfach nicht, dass das anders stellen kann. Nur in Gesamtökonomie eine Überlebensstrategie. Und wie diese gesamte Ökonomie eine Überlebensstrategie bei Computer aussieht, ja, dazu gibt es ja keine Auskunft. Bei Kurzweil, das ist das Problem. Die Frage wird weder gestellt, sogar nicht, ja, ganz schweigend beantwortet.
Dass Sie die Intelligenz an das Überleben, die Überlebensstrategie knüpfen, das hat ja doch sehr, sehr weitreichende Konsequenzen in Bezug auf die Computer jetzt vor allem auch, weil wenn das auch noch nur dann möglich sein soll, wenn man von Todesfurcht betroffen ist und so weiter, wie Sie das ausgeführt haben, was ja sehr plausibel ist, dann könnte man doch auf die Computer so diesen in Abwandlung als Nietzsche Aphorismus sagen, man hält die Computer für intelligent, die sind noch nicht einmal dumm.
Ja, klar.
Weil sich ein Trieb, also diese irrationale Sphäre, ja vollkommen nicht findet oder höchstens in Form eines Algorithmus, der das vielleicht imitiert, aber es ist nicht mehr, es fehlt der lebensweltliche.
Es fehlt der Kontext.
Ja. Und dann stellt sich die Frage: Ist es ein intelligentes Verhalten? So wie Kurzweil das vorschlägt, die gesamte menschliche Substanz sozusagen in die Computerwelt, in die Roboterwelt so langsam zu transformieren und darin aufzulösen. Das ist ja der Vorschlag, der letztendlich dahinter steht. Und das so allmählich geschehen soll, so Schritt für Schritt, nicht so das Updaten oder Uploaden oder wie das genannt wird von diesen Leuten. Am Ende ist die altmenschliche Substanz aufgezehrt und wir haben einen Computer und das ist der Traum eigentlich von der Erstbestenlösung, die Sie erwähnt haben.
Es ist Traum vom Erstbesten.
Besten Lösung, es gibt keinen Tod mehr, aber es ist irgendwie eine paradoxe Lösung, weil man sie sowohl als Resultat des Lebenstriebs als auch des Todestriebs interpretieren kann. Das ist ein Hineinsterben des Menschen in die Techno-Welt, in die Technosphäre.
Ja, das
genauso ist als solches interpretierbar. Nicht so ist das höchst ambivalent. Und man weiß ja nicht, was diese Techno-Wesen, die am Ende des Prozesses stehen, vielleicht beschließen sie, sich zu eliminieren oder sich auszulöschen.
Nee, sie werden einfach zum Schrott.
Es ist ein
das kommt zu alter Verschuldung. Das Problem ist, dass, ja, das ist sicherlich so. Also was Kurzweil sicherlich will, ist ein Paradies. Ja? Und die Seele als solche wiederherzustellen, das heißt vom Körper zu trennen, was die virtuelle Welt nimmt, das ist einfach Paradies, das heißt, wo die Seelen ohne Körper ihre Existenz weiter sozusagen praktizieren. Das heißt, ich scanne mich, es ist nichts anderes, als ich produziere meine Seele auf technische Weise, dass ich nehme alles auf, die ganze Information, trenne von meinem Körper, das ist Trennung der Seele vom Körper, und verlagere diese Seele in eine virtuelle Welt, sodass diese Seele, diese unsterbliche Dimension des Nicht-Geboren-Seins, also eben diese erstbeste Lösung hier, klar, bekommt. Das Problem ist dabei, dass er nicht mehr mit einer seelischen Substanz rechnet, in der diese Seele dann aufbewahrt werden kann, wie es in der klassischen Religion der Fall ist. Das heißt, diese Maschinen haben auch wiederum einen Körper. Na gut, er sagt, es ist ein besserer Körper. Es ist aber kein besserer Körper, weil er kein furchtsamer Körper ist. Das ist das Problem. Also, wenn ich zum Beispiel einen Gott habe, dann ist es kein Problem. Dann gibt es eine seelische Substanz. Diese seelische Substanz nimmt meine Seele auf und dann wird diese meine Seele gesichert durch sozusagen die Substanz als solche, die ja ihre Unsterblichkeit an sich hat, ja, durch die eigenen Bedingungen der Existenz. Jetzt aber wird meine Seele abhängig von diesem ganzen Elektro- und sonstigen Geschichten, ja, von diesem ganzen metallischen Körper. Nur das Problem ist, dass von diesem metallischen Körper kann ich, und zwar aus strukturellen Gründen, aus philosophischen, prinzipiellen Gründen, nicht erwarten, dass sie um ihr eigenes Überleben, das heißt auch um meine Seele, ja, die da drin ist, mehr kümmern, als ich um meine Überleben kümmere. Ja? Das ist der Punkt. Diese Computer sind entweder genauso todesgeweiht wie ich, dann aber versuchen sich zu verteidigen und so weiter, oder sie sind es nicht und da verschrotten sie. Ja, dann zerfallen sie und werden einfach zerschrott. Ja, und stehen in, das ist dann ein Müllhaufen. Weil der Körper, der um sein Weiterleben nicht kämpft, verwest. Also wenn, ich kann das morgen so beginnen, ja, einfach um meine Nahrung und so weiter nicht zu kümmern, dann verwese ich. Ja. Und warum kümmere ich um die Nahrung und alles andere? Weil ich von diesem Todesangst angetrieben bin. Bin ich nicht angetrieben als Computer, dann kümmere ich mich nicht darum. Ja. Und das bedeutet, dass er davon ausgeht, dass diese Computerzivilisation immer weitergeht, ohne eine Verankerung dieser Hoffnung. Er kann diese Hoffnung nicht in der Autonomie des Seelischen verankern, wie es früher der Fall war, ja, bei dem klassischen Gottesglauben. Er kann auch nicht verankern in das Selbst, in sozusagen die Sorge, wie Foucault sagt, die Sorge des Computers um sich selbst. Ja, da gibt es ja auch nicht. Ja. Oder das wird nicht vorausgesetzt. Dann frage ich mich, wo ist die ontologische Garantie des Weiterlebens? Da ist nichts. Ja.
Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ist es nicht so, dass Sie auch einen unsterblichen Körper erzeugen wollen?
Das kann nicht sein.
Einen künstlichen.
Naja, nee, aber was heißt künstlichen? Jeder Körper ist doch sterblich, ja, oder?
Das ist also eigentlich bedeutet ja schon eine Veränderung von einem Körper, dass er gestorben ist. Das bedeutet ja ein neuer.
Ja.
Und das Interessante ist, er beschreibt also, wie man Informationen filtert, also als Informationsbearbeitung. Und filtern bedeutet ja eigentlich Daten zu vernichten. Und das ist ein intelligenter Prozess. Und eigentlich heißt es ja genau das, dass Computer versuchen, eben die Festplatte in einem Rechner praktisch zu löschen und ihr eigenes Betriebssystem drauf zu spielen. Das wäre ja eigentlich die logische Konsequenz, wenn man das weiterdenkt.
Also ich weiß nicht, ob Sie Babbage gelesen haben. Ich habe Babbage gelesen. Und das ist ein faszinierendes Buch. Das kann man auf Englisch bekommen. Seine Memoiren. Und da gibt es ja zwei Momente. Erstens, er war in einer, wie viele übrigens, sein Zeitgenossen, in einer Puppe verliebt, ja, Labelle. Er hat diese Puppe als Junge gesehen, in einer, die sich so bewegt hat, die ist automatisch. Ne? Er hat sich in sie verliebt und dann hat er sie, als er aufgewachsen war, also und etwas Geld hatte, gefunden und gekauft. Bei einem Antiquar hat sie repariert, hat die besten Häuser Londons beauftragt, für sie Kleider anzufertigen und hat bei der Empfängen in seiner Wohnung sie als zentral sozusagen vorgeführt, als seine eigentliche Frau und zu jedem Empfang neu gekleidet. Das heißt, diese Modelliers, das war für, die haben das kostenlos gemacht oder sehr wenig genommen, weil das für sie eine riesige Werbung war. Er war so eine wichtige Figur, ja, war so ein, also auch modernes Lebens, Figur des modernen Lebens. Da war die ganze London sozusagen bei ihm zu Hause. Und im Zentrum stand diese Puppe, die war so gekleidet durch die Fashion-Designer damalige Zeit. Und gleichzeitig hat er auch geglaubt, und das war das Ziel seiner Maschine, und das ist die Reaktion praktisch. Deswegen habe ich mich daran erinnert, dass Sie gesagt haben, dass die chemische Struktur der Luft funktioniert so, dass alles, was die Menschen sagen, in der Luft geschrieben steht. Und das bedeutet, dass man, wenn man eine richtige Maschine entwickelt, alles das dechiffrieren kann, also aus der Luft praktisch, dechiffrieren kann, was jeweils gesagt worden war, je gesagt worden war, ja, in der Menschheitsgeschichte, und zwar vor allem. Das heißt, man hätte dann den ganzen Diskurs sozusagen der Menschheit im Endeffekt entziffert und wiederhergestellt. Das heißt, das war wieder ein Traum von einem absoluten Gedächtnis. Und ich denke, dass ohne diesen Traum von einem absoluten Gedächtnis kann man solche Projekte wie Babbage und Turing und Kurzweil nicht denken. Das ist der große Trauma, jedenfalls der große Trauma des Verlusts des göttlichen Gedächtnisses, dass man weiß, dass die anderen an einen nicht mehr erinnern. Ja, so. Wir wissen das, und wir wissen das, dass es fortschreitend ist. Ja? Das heißt, je mehr sich die Zivilisation entwickelt, desto weniger erinnern sich die anderen an uns. Ja? Weil sie einfach zu viel um die Ohren haben. Ja? Und es verändert sich alles. Es wird weniger und weniger gelesen und so weiter und so fort. Und das bedeutet, dass dieser Verlust des göttlichen Gedächtnisses verschärft sich mit der Zeit, dass dieses Gefühl sozusagen aus jeder möglichen Erinnerung zu verschwinden. Und so entstehen diese Ersatzvisionen, die Ersatzutopien des göttlichen Gedächtnisses. Und ich denke, das ist nichts anderes. Also diese ganze Mediengeschichte und so weiter, das ganze Medienprojekte, Computerprojekte, Maschinen, die sind getragen von diesem Traum, einen Ersatz dafür zu finden. Eine absolute Festplatte, ja, sozusagen Gott als Festplatte. Das ist im Grunde sozusagen die regulative Idee, im Kanzianisch gesprochen, diese ganze Entwicklung. Nur aber eine Festplatte schon ihrem Namen nach ist zu fest, wirklich sicher zu sein, ja, weil es alles, was fest sozusagen zerbricht. Und so und wird gelöscht. Und so sehe ich nicht, wie dieser Übergang ins Nichtgeborene tatsächlich sich vollziehen soll. Weil wenn dieser Übergang sich tatsächlich vollzieht, dann und diese Maschine wirklich ungeboren werden. Zum Beispiel, sie werden ungeboren dadurch, dass sie sich ständig verlängern durch die Ersatzteile. Erstmal, man kann sich vorstellen, eine Maschine, die sich ständig durch Ersatzteile selbst erneuert. Ja? Man kann sich so vorstellen, ein absolut ersatzfähiges Wesen. Das war übrigens, das ist die Idee, nicht wahr, von Ernst Jünger gewesen. Ja? Schon in seinem Arbeiter entwickelte er die Idee der Unsterblichkeit als Ersatzfähigkeit. Wir können sagen, dass die Maschine ist unsterblich, weil sie unbegrenzt ersatzfähig ist. Da kann man sagen, man kann alle Elemente ersetzen, man kann die Maschine selbst ersetzen, aber die Information immer weiter überschreiben. Ja, wenn eine Festplatte verloren geht, dann kann man eine andere Festplatte und so weiter. Das kann man...
Bakterien, Viren.
Ja, gut. Stellen wir uns vor, wir schließen das alles aus, stellen wir uns vor, wir haben sozusagen eine materielle Unsterblichkeit in diesem Sinne gesichert. Was immer noch für mich ein absolutes Problem bleibt, ist, dass gerade solche Maschinen nicht intelligent sind. Weil sind sie nicht geboren, können sie sich ja auch nicht schützen, weil sie ihren Tod nicht vorstellen können und in diesem Sinne nicht einmal dumm, wie sie sagen. Ja? Das heißt, sie können ihre Zerstörung nicht vorstellen und dass sie ihre Zerstörung nicht vorstellen können, können sie sie auch nicht schützen. Ja? Das sind wie Kinder, die unfähig sind, ihren Tod vorzustellen, falls es tatsächlich der Fall ist. Darüber gibt es ja Streit. Aber stellen wir uns vor, und sie können sie nicht schützen. Damit sie sich schützen können, müssen sie den Tod vorstellen. Sind sie aber fähig, ihren Tod vorzustellen, sind sie böse. Ja, sind aggressiv. Dann beginnen sie, die anderen Maschinen zu zerstören. Dann beginnen sie, andere Daten zu löschen. Ja? Dann stellen sie die Frage, warum er und nicht ich hier? Und so weiter und so fort. Und dann ist der ganze Traum ausgetragen. Entweder sind sie ausgeliefert oder sie liefern die anderen aus. Ja. Dem Tod, das ist so.
Ich glaube, die Unsterblichkeit, die in der materiellen Welt funktioniert nur, wenn man sich auf irgendeine Weise einen Gott vorstellt.
Ja, klar.
Der könnte dann bestimmen.
Der Gott hat, und das ist zentral, was ist für Gott zentral ist, er hat keinen Lebenszweck. Er hat nichts zu befürchten. Er hat nichts zu erreichen. Er ist gesichert. Er ist gesichert. Und in diesem Sinne denkt er auch nicht. Ja? Gott. Auch im Sinne von Descartes, einfach, Gott denkt nicht. Ich denke, ja. Gott denkt nicht, sondern er garantiert das richtige Denken dadurch, dass das richtige Denken mit der Welt koordiniert. Ja. Aber diese Koordinationsfunktion ist rein bürokratische. Und die Bürokratie denkt nicht. Ja. Sie sorgt nur dafür, dass alles klappt und stimmt, ja, ohne darüber viel nachzudenken. Das heißt, Gott ist ein Garant des Denkens, ist nicht aber kein Denken. Denken beginnt mit einer Möglichkeit, das stimmt bei Descartes, der Nicht-Existenz. So, dass ich sagen kann, ich existiere, also denke ich, oder ich denke, also existiere ich. Diese Verknüpfung ist ja erst dann möglich, wenn die Möglichkeit der Nicht-Existenz und dementsprechend auch des Nicht-Denkens für mich gegeben ist. Für Gott ist es nicht gegeben.
Ich wollte nur sagen, diese Unsterblichkeit, die aber hier vorgeschlagen oder angepeilt wird, das ist eher weniger die göttliche, sondern des Bakteriums oder des Virus, das ja auch eine Form von Unsterblichkeit hat, weil es keine geschlechtliche Fortpflanzung kennt und irgendwie sich durch ständigen Ersatz, nicht Reparatur, aber Teilung in diesem Fall, vermehrt. Und so sieht das so aus wie eine Transformation des Menschen in eine höhere Art des Bakteriums wieder.
Ja, aber die Bakterien sind auch so eine Sache. Ja. Bakterien können auch aussterben. Ich meine, Bakterien sind noch zu kompliziert. Die Griechen ja und dann Lucretius und so weiter, sie haben richtig das eingesehen, dass die Möglichkeit des materiellen Überlebens ist die Möglichkeit, die durch Atome gegeben ist. Ja? Das heißt, gibt es die Möglichkeit, Atome zu haben, das heißt die Elemente, die weiter nicht gespalten sein können, ja? Die weiter nicht vernichtet sein können, die sozusagen unsterblich sind wie die Gedanken. Ja? Hat man das festgestellt in der Physik, dass Atome in diesem Sinne nicht gibt. Ja? Das heißt, sie gehen alle in die Wellen über bei bestimmten Geschwindigkeit. Und das bedeutet, dass die materielle sozusagen Identität der Atome, auch in den Metallteilchen, nicht garantiert ist. Jetzt habe ich gerade gelesen auf dem Weg hierher, dass die Franzosen gerade angeblich eine bahnbrechende Entdeckung gemacht haben, was BSE anbelangt. Nämlich, die haben angeblich festgestellt, welche Erreger es sein könnte. Und es scheint ein Erreger ohne genetische ohne Genetik zu sein. Also es gibt sozusagen, das sind Prionen, das sind Elemente ohne genetischen Code. Das heißt, wir haben Bakterien, wir haben Viren, ja, nicht wahr? Und wir haben so irgendwie entartete Viren, ich habe vergessen, wie der heißt. Angeblich gibt es auch Prionen, das heißt, die immer noch lebendig sind, aber keinen genetischen Code haben. Und diese scheinen unglaublich aktiv zu sein, eben in unserer Zeit besonders. Und eben diese Rinderwahnsinn auch zu verursachen. Wenn es tatsächlich der Fall ist, dann haben wir sozusagen mit einem Leben ohne genetischen Code konfrontiert. Das ist schon eine Perspektive, die im Grunde genauso weitreichend sein könnte, als die Entdeckung, dass wir Materie ohne Atome haben. Das heißt, wir haben sozusagen zwar Materie, aber keine Materie-Substanz. Also wir haben kein Leben, aber kein Code. Ja. Das wäre auch was, wenn das wirklich der Fall wäre. Und das bringt uns zu Wahnsinn, ja, das kann man schon gut verstehen, dass sogar die Kühe, wenn sie was davon hören, da werden ziemlich wahnsinnig. Ja, das ist schon klar. Aber das habe ich erst in International Tribune gelesen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber die scheinen insgesamt relativ zuverlässig zu sein.
Das ist das, was wir brauchen, oder was?
Das ist das, was wir brauchen. Genau. Also wäre, ich denke, das wäre eine andere Möglichkeit, dass sozusagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir tatsächlich eine bestimmte Unsterblichkeit bekommen können, allerdings dann eben jenseits der Information. Ja, wir können uns vorstellen, ein Leben ohne Information, jenseits der Information. Man kann sich vorstellen, dass ein Leben jenseits der Information unsterblich sein könnte. Das ist im Grunde nicht weit entfernt von Bataille und sonstigen, ja, Ideen. Eben surrealistischen Ideen. Ja. Die haben immer schon der frühere de Bergson und so haben nur ein vitale, aber nicht vitale Prinzip jenseits der Information gesprochen. Ja. Ich war, das könnte sowas sein, wenn es überhaupt sowas vorzustellen ist, dass das eine. Aber dann müssen wir schon alles vergessen. Zwar überleben, aber halt alles vergessen. Keine Funktion jeglicher Art. Das wäre da rein pures Projekt. Man könnte das vorstellen, dass die ganze Information ist letztendlich, also was man auch immer sagt. Die Information ist letztendlich die Vergangenheit. Wir können Informationen ohne Archiv nicht denken, das habe ich versucht im Buch über das Neue wirklich systematisch darzustellen und ich denke, das ist wirklich der Fall. Das heißt, es gibt keine Information, wenn wir kein Archiv haben, das heißt, letztendlich, die Information ist Vergangenheit, ja, in einem von der anderen. Das bedeutet dann aber, dass die Perspektive, also die Zukunft, und das hat schon Bergson damals so gedacht, ist ein Leben ohne Information. Elan vital. Ja? Das heißt, eine Bewegung, die von keiner Erinnerung getragen war. Es war so eine. Es gab diese berühmte Film, ich glaube, von Cocteau war es, dass die Verliebten sozusagen, die von Liebe getragen werden, dich so, so sehr lieben, dass sie überleben, ja, die Katastrophe. So eine Autokatastrophe und sich wieder treffen. Aber dann erkennen sie sich nicht wieder, ja, weil sie diese Information im Gedächtnis verloren haben. Sie leben zwar durch ihre Begehren weiter, aber sie wissen nicht mehr, wen und was sie begehren. Ja. Das ist eben dieser Punkt einer vitalen Kraft, die trägt über jede mögliche Erinnerung hinaus. Ja. So was kann man vorstellen, aber dann wäre es eben kein Prinzip Information und kein Prinzip Intelligenz in dem Sinne, in dem Kurzweil das darstellt. Reine Welle sozusagen. Ja. So, wenn wir keine materielle Substanzen haben, damit auch keine Codes, aber wir haben sozusagen eine reine Welle. Ja? Und diese reine Welle, ohne Information, jenseits der Information, könnte weiter tragen. Ja? So ungefähr.
Ja, aber wir wissen dann nicht, ob die Roboter, die Computer Lust haben werden, diesen Elan vital weiterzuführen.
Nein! Nein, wissen wir nicht. Das ist eine interessante Frage. Nein, das ist eine interessante Frage. Aber die Frage ist relativ offen. Also für mich ist die Frage offen. Es ist nur schade, dass Kurzweil diese Frage nicht stellt.